Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Pflegestärke, den Podcast der Pflegekammer NRW. Heute mit mir, der Katharina und der lieben
Leonie. Hallo zusammen, schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Heute haben wir euch eine letzte Folge vom Deutschen Krankenhaustag mitgebracht, der letztes Jahr im November in Düsseldorf stattgefunden hat. Dieses Mal haben wir das Abschlusspanel, eine Podiumsdiskussion, aufgenommen mit dem Titel Mut zum Neustart, sektorenübergreifende Versorgung 2035. Dabei wurde darüber diskutiert, wie eine sektorenübergreifende Gesundheitsversorgung in Zukunft aussehen kann und welche Rolle dabei Pflege spielt. Die Teilnehmenden machten deutlich, dass die Pflege zwar zunehmend mehr Kompetenzen erhält, diese aber nur dann Wirkung entfaltet, wenn politische Rahmenbedingungen, Finanzierung und digitale Vernetzung angepasst werden. Es wurde diskutiert, wie Rollen wie Advanced Practice Nursing oder Community Health Nursing Versorgungslücken schließen könnten, wie im Entlassmanagement, in der ambulanten Betreuung oder in der Prävention. Gleichzeitig wurde auch klar, dass bürokratische Hürden, getrennte Zuständigkeiten und fehlende Vergütungsmodelle heute noch verhindern, dass Pflege diese Aufgaben tatsächlich übernimmt. Um diese unterschiedlichen Perspektiven in die Panel-Diskussion mit aufnehmen zu können, gab es unterschiedliche TeilnehmerInnen.
Moderiert wurde das Ganze von Irene Meyer, Vizepräsidentin des Deutschen Pflegerats, und mit Moderation von Carsten Hermes, Vorstand der Pflegekammer NRW. Die Personen, die damit beteiligt waren, war unter anderem eine politische Perspektive aufzeigen, die Heike Hofer, Referatsleiterin von Bundesgesundheitsministerium, sowie die Zukunftsvision und Digitalisierung von dem Vizepräsidenten der Pflegekammer NRW, Jens Albrecht, aber auch aus der Praxis Lina Güthler, eine Fachpflegeperson für Intensiv- und Anästhesie im Bundesvorstand des DBFKs, sowie aus der ambulanten Versorgung der Thomas Meissner und aus der Reha-Perspektive der Langzeitpflege die Ulrike Döring. Dann würde ich sagen, Leonie, hören wir mal rein.
Ganz viel Spaß.
Wir starten, liebe Frau Hofer, erstmal mit Ihnen. Sie haben uns 2-3 Folien mitgebracht, aber nicht als PowerPoint-Karaoke, sondern nur, um es nochmal visuell zu unterstreichen, dass wir hier so ein kleines Eingangsstatement bekommen und abgeholt werden können. Ich bin sehr gespannt auf Ihr Statement.
Ja, vielen Dank in die Runde und herzlich willkommen auch von mir. Ich freue mich sehr, dass ich hier bin mit meinem Lieblingsthema, muss ich sagen, nämlich dem Thema Heilkundeausübung durch Pflegefachpersonen. Jetzt fragen Sie sich, was hat das mit sektorenübergreifender Versorgung zu tun? Das werde ich Ihnen im Laufe des Vortrags erläutern. Ja, Ziel ist es einerseits, sozusagen da den Bezug herzustellen, oder warum das auch eine Grundlegung ist für sektorenübergreifende Versorgung aus meiner Sicht. Zum anderen ist es mir ein unglaubliches Anliegen. Wir haben jetzt gerade sehr aktuell, ich habe auch gehört, Sie hatten heute schon die Möglichkeit, über das BEP zu sprechen, das gerade letzte Woche im Deutschen Bundestag verabschiedet wurde, mit noch interessanten Änderungen aus meiner Sicht, und dieses Gesetz auch noch mal etwas aufzubohren. Und da kommt jetzt mein juristisches Herz ein bisschen zum Spielen. Ich merke immer wieder, wir hatten viel Stress damit tatsächlich. Es war gar nicht einfach, das im Gesetz unterzubringen, diese Regelungen. Und zwar vor allem auch recht tatsächlich juristisch war es nicht einfach, muss ich ehrlich mal sagen. Aber wir sehen auch, weil es nicht einfach war, es unterzubringen, ist es auch manchmal nicht so einfach, es zu lesen. Und wir kriegen viele Anfragen, und da ist es mir immer ein Anliegen, auch nochmal vielleicht das eine oder andere zu erläutern, was man jetzt nicht so rausliest. Und ich sage es auch gleich, auch als Jurist nicht rausliest. Also das muss man wirklich wissen, was da drin, was damit gemeint ist. Das ist also hat nichts mit der Profession zu tun. Das ist schon relativ spezifisches Thema. Und auch wir haben mit unseren sozusagen, also den Superjuristen in der Bundesregierung, das sitzen nämlich woanders, sie sitzen im Justizministerium, sehr intensive Diskussionen darüber geführt, wie man das genau formulieren muss, damit es absolut korrekt ist. Genau, Sie werden das Ergebnis gleich sehen. Das also sozusagen ein bisschen der Inhalt meines Vortrags, und ich freue mich natürlich auf über Rückfragen später. Zunächst, was braucht es für die Heilkundeausübung von Pflegefachpersonen in der Versorgung? Das Wichtige ist, dass die Grundannahme auch des Gesetzes immer war, wir klären Handlungsbefugnisse auf der Grundlage der vorhandenen Kompetenzen. Und dabei ist es wichtig, dass wir es einerseits im Berufsrecht diese Regelungen klar haben, also welche Kompetenzen gibt es. Ja, also deswegen gibt Pflegefachpersonen beruflicher, hochschulischer Ausbildung als Zielgruppe, aber auch gleichzeitig im Blick haben, dass es sehr viele Kolleginnen und Kollegen in der Pflege gibt, die sehr qualifizierte Fachweiterbildung haben, auch manchmal mehrere, und das über viele Jahre Expertise aufgebaut haben. Und da kann es natürlich nicht nur darauf ankommen, was hat man irgendwann mal in der Ausbildung gelernt, sondern man muss natürlich auch in den Blick nehmen, was haben diese Menschen auch im weiteren Verlauf ihres Berufslebens gelernt und wie kann man auch daran vielleicht in diesem Kontext anknüpfen. Also das ist so ein bisschen der Dreiklang im Bereich der Kompetenzen, den wir uns immer angucken, beruflich, hochschulisch und Fachweiterbildungen, damit sozusagen auch alle Pflegefachpersonen dann von den Regelungen profitieren und da in den Blick genommen werden. Perspektivisch, und das ist auch gleich schon der Ausblick, da werde ich auch gerade dieser Tage häufiger darauf angesprochen, Einführung des neuen Berufsbilds der Advanced Practice Nurse unter Einbeziehung der Community Health Nurse in die Versorgung. Das ist ein Thema, was uns jetzt demnächst sehr zeitnah beschäftigen wird im Ministerium, weil wir immer gesagt haben, wir müssen einmal das BEP durch den Bundestag kriegen, denn da sind die grundlegenden Regelungen zur Heilkundeausübung drin und darauf bauen wir auf. Wir fangen ja nicht an, was anderes dann zu schreiben in ein anderes Gesetz, sondern das muss natürlich zusammenhängen. Es muss ja aufeinander aufbauen, auch logisch und zusammenhängen. Das heißt, man muss erstmal das eine Gesetz kennen und die finale Fassung, und die wird eben im Bundestag beschlossen, nicht im Ministerium, das ist auch klar, bevor man dann auch sinnvoll darauf aufbauen kann. Deswegen hatte das so eine gewisse logische zeitliche Reihenfolge und ich kann Ihnen auch versprechen, wir sind schon dran. Wir haben, und das war auch so ein bisschen das, was ich eingangs sagte, die Schwierigkeit, was brauchen wir? Wir brauchen neben den berufsrechtlichen Erklärungen auch Regelungen im Sozialleistungsrecht, denn sonst haben Sie eine berufsrechtliche Befugnis und jetzt Achtung, sektorenübergreifend, die überall gilt, in jedem Sektor, ja, die Sie dann aber gar nicht ausüben können in den Kontexten, wo Sie arbeiten, weil es da keine Regelung zum Beispiel zur Abrechnung, zur Vergütung gibt. Und das ist eine Schwierigkeit, wo wir von Anfang an gesagt haben, was bringt es uns, wenn wir berufsrechtlich was klären und hinterher aber nicht klar ist, was darf man dann in der Versorgung und auf welcher Basis. Und dann wissen wir alle, was passiert, das kommt dann nicht. Ja, weil dann auch Angst ist, da ist es, erstmal gibt es Traditionen, die kennen wir alle, dann gibt es natürlich Haftungsfragen. Und bevor dann der Deutsche mutig voranschreitet, wird lieber vorsichtig gehandelt und dann wird lieber gar nichts gemacht und dann haben wir nichts gewonnen. Also das war ein bisschen auch die zweite Herausforderung zu sagen, wir brauchen auch Regelungen im Sozialleistungsrecht. Und das ganz konkret als Ausnahme vom Arztvorbehalt. Denn Sie werden sicherlich schon bemerkt haben oder noch nicht bemerkt haben als Berufsgruppe Pflege. Die Berufsgruppe der Pflege gibt es ja so gar nicht im SGB-5. Es gibt im SGB-5 eigentlich nur zwei Berufsgruppen. Es gibt die Ärzte und die Nichtärzte. Und allein schon, dass die Tatsache, dass ein Gesetz sozusagen nur dazwischen unterscheidet, ja, sagt ganz viel über das Gesetz aus. Der Arzt steht im Zentrum und alles, was nicht Arzt ist, ist dann die nichtärztlichen Berufsgruppen. Und das ist eigentlich, finde ich, schon von der Haltung her ein schwieriger Ansatz, wenn man im Prinzip die alles, was nicht Arzt ist, sozusagen nur über das Nichtsein definiert und nicht über das, was man kann, also über die Kompetenzen, das, was sie beitragen können in der Versorgung, was man als Beitrag im Team leisten kann. Und das hat natürlich historische Gründe, deswegen ist das jetzt gar nicht ein aktueller Vorwurf oder an irgendjemanden, sondern das ist natürlich ein historisch gewachsenes Gesetz und so ist es aktuell konzipiert. Und das war eine Schwierigkeit, tatsächlich auch juristisch. Das ist auch ein Grund, warum es manchmal so schwierig zu lesen ist, muss man leider sagen, weil wir mussten uns so ein bisschen da reinfrickeln von der Seite in diese bisherige Logik und konnten sie es nicht komplett neu schreiben in dem Zusammenhang. Aber das war so ein bisschen das, warum es vielleicht auch manchmal etwas sperrig zu lesen ist und warum es auch juristisch nicht ganz einfach war. Das heißt, Sie brauchen im Sozialleistungsrecht Regelungen zur Abrechenbarkeit von Leistungen, Wirtschaftlichkeit, Haftung. Der Grundsatz immer Leistungsrecht folgt Berufsrecht. Also das war für uns ein ganz wichtiges Prinzip zu sagen, Im Leistungsrecht muss das möglich ermöglicht werden, was im Berufsrecht auch sozusagen als Kompetenzen vermittelt wird. Ja, und was die berufsrechtliche Befugnis muss eigentlich das sein, der Maßstab sein für das, was hinterher auch leistungsrechtlich möglich ist. Wir haben im Zuge des Gesetzgebungsverfahrens auch festgestellt, das war auch eine relativ große Schwierigkeit am Anfang. Wir haben mit vielen gesprochen und alle haben uns super Beispiele gegeben dafür, was die Pflege eigentlich mehr kann, als sie darf. Aber haben dann, das waren immer Einzelbeispiele, und haben gesagt, ja, aber gut, aber gibt es denn irgendwo so eine umfassende Beschreibung, wo wir das alles mal nachlesen können? Also ne, ich als Juristin denke natürlich, okay, wo steht das? Ja, und dann sagen, ja, das ergibt sich ja aus der Ausbildung. Sage ich, ja gut, dann gucke ich mir die Ausbildungsprüfungsverordnung an, denke, okay, das ist eine sehr, sehr umfassende Beschreibung von Kompetenzen, aber was kann man denn jetzt genau dahinterher? Ja, und das ist genau die Frage, die wir auch selber immer kriegen, also, kann ich Ihnen sagen. Also in der Politik ist das genau die Frage, die Sie kriegen. Und da sind wir im Gespräch gewesen, auch intensiv mit den Berufsverbänden und Kammern und haben dann gesagt, wir müssen eigentlich mal irgendwie gucken, dass wir eigentlich so eine Beschreibung der pflegerischen Aufgaben hinkriegen, wo das mal positiv beschrieben wird, was man tut, was sind die Aufgaben der Versorgung. Denn die Kompetenzbeschreibungen aus dem Berufsrecht, die haben ihren Wert aus diesem pädagogischen Ansatz, der da auch dahinter steckt, aber die sind jetzt nicht so hilfreich, wenn man versucht zu verstehen, auch gerade als jemand, der nicht diese Ausbildung gemacht hat, und das sind ja die, mit denen sie zusammenarbeiten, was genau kann denn jetzt Pflege? Und auch, um das mal zu sagen, als eine gewisse Selbstvergewisserung der Pflege und auch, ich finde es auch ein Aspekt des Empowerments mal zu beschreiben, was man eigentlich kann und das nicht immer verteidigen zu müssen. Ja, also nicht immer so mühsam dem Ärzten so einzelne Sachen abbringen zu müssen, sondern wirklich zu sagen, hier, das ist selbstbewusst, das ist unser Scope of Practice, wie das international heißt, und den können wir auch ausüben. Da können Sie auch mal alle drauf verlassen, dass wir das wohl können. Das heißt, für uns war wichtig, dass diese parallele Entwicklung auch vorangetrieben wird durch Pflegeberufsverbände, durch Fachwissenschaft, durch Kammern, dafür auch strukturell und systematisch die Vertretung der Pflegeberufe gestärkt wird. Und last but not least, ich weiß, es war auch schon Thema, deswegen nur als Stichpunkt, das ist natürlich im Kontext zu sehen, auch der Umsetzung von pflegerischen Vorbehaltsaufgaben. Das heißt, dass man auch klar hat, wie weit reichen die Vorbehaltsaufgaben, das zu konkretisieren, zu definieren. Das ist ja auch sozusagen in dem Verhältnis zu anderen Berufsgruppen ein wichtiger Schritt. Ich würde denken, perspektivisch vielleicht muss es dann irgendwann keine Vorbehaltsaufgabe mehr sein, weil das natürlich auch wieder was Abgrenzendes hat. Muss man immer ein bisschen gucken. Aber ich finde, als ersten Schritt ist das schon mal wichtig, überhaupt erstmal das deutlich zu machen, dass was Pflege kann, was auch andere nicht können. Denn das ist auch vielen oft in der Versorgung meines Erachtens nicht richtig bekannt. Wir haben jetzt mehrere Pflegegesetze gehabt. Sie haben sicherlich das eine oder andere heute schon gehört. Deswegen will ich es ein bisschen kürzer hier an der Stelle machen. Insbesondere eben das Pflegebefugnisgesetz, das ist auch BEPF genannt, mit dem Teil, der dann die Kompetenzerweiterung beschreibt und im anderen Teil der Versorgung und Lokalisierung beschreibt. Und wir haben, hier habe ich für Sie zum Nachlesen dann im Nachgang, Sie kriegen bestimmt die Präsentation, nehme ich jetzt mal an, bei solchen Veranstaltungen ist es eigentlich üblich, mal ein bisschen beschrieben, was diese Aufteilung Berufsrecht, Leistungsrecht in den verschiedenen Gesetzen bedeutet. Also wo haben wir jedenfalls im Berufsrecht was geregelt, wo hat sich dazu die passende leistungsrechtliche Regelung gefunden. Das, und hier auch schon mit der Perspektive auf das APN-Gesetz, das steht da Arbeitstitel, also ob es dann am Ende in Deutschland auch Advanced Practice Nurse heißen wird, ist noch in der Diskussion, sage ich mal so. Ja, ist ja ein etablierter Titel, aber eben kein deutscher, also ein bisschen müssen wir auch mal drüber sprechen. Aber das ist im Prinzip der Arbeitstitel, den wir immer verwenden. Und was da Inhalt sein soll, ist jedenfalls klar, nämlich dass hochschulisch qualifizierte Pflegefachpersonen mit Masterstudiengang Kompetenzen erwerben, kompetenzentsprechend eigenverantwortlich Heilkunde ausüben können und das Ganze auch in der Versorgung mit erweiterten Möglichkeiten auch noch gegenüber dem BEP eben versehen wird. Wir haben, und das ist eine wichtige Norm, wenn Sie sich das Ganze angucken, den 4a Pflegeberufegesetz, die eigenverantwortliche Heilkundeausübung, den kann man gar nicht oft genug lesen, meines Erachtens, weil da steckt so viel drin, was so unschuldig daherkommt als kleiner Satz, ja, aber da steckt so viel drin, weil im Prinzip der sagt drei Sachen gleichzeitig. Der sagt erstens, Pflege macht heute schon Heilkunde mit dem, was sie tun. Ja? Und mich alles, was im Rahmen der Kompetenzen als heilkundig zu qualifizieren ist, und das denken wir weiter als bisher, Pflege macht heute schon Heilkunde. Ja, das können wir endlich mal benennen. Ja? Zweitens, Pflege kann auf Basis ihrer heute vorhandenen Kompetenzen schon erheblich mehr heilkundliche Tätigkeiten, in Klammern, die vormals Ärzten vorbehalten waren, ausüben, als sie es heute darf. Und wir sagen drittens, dazu können auch weitere Kompetenzen erworben werden, zum Beispiel auch in einer Weiterbildung, mit denen man auch weitere heilkundliche Kompetenzen erwerben kann, auch in Klammern, die vormals Ärzten vorbehalten waren. Ja, also das ist im Prinzip so ein Dreiklang und der ist mir auch sehr wichtig, weil es im Prinzip nicht nur darum geht, das, was im Pflegestudium Stärkungsgesetz mal geregelt wurde, die drei Module, Diabetes, Wundmanagement und Demenz auch in die Versorgung zu bringen, sondern viel, viel weiter. Ja, also alles, was man kann, darf man und auch im heilkundlichen Bereich. Das ist eigentlich eine Generalermächtigung, kann man sagen, die nun auch an der vorhandenen Kompetenz die Grenze findet. Und wichtig auch, und das, weil es trotzdem immer noch mal wieder Missverständnisse gibt, dass eigenverantwortlich heißt Substitution, nicht Delegation. Ja, also das Wort eigenverantwortlich, wenn Sie das lesen, heißt es immer Substitution. Ganz wichtig. Genau, das hatte ich gerade gesagt. Das sind im Prinzip dieser Dreiklang. Die zweite Norm, die ganz wichtig ist neben dem 4a, ist eben der 15a SGB-5, weil das so ein bisschen die Einflugschneise in das SGB-5 ist. 15 regelt den Arztvorbehalt, 15a ist die Ausnahme vom Arztvorbehalt, nämlich die Behandlung durch Pflegefachpersonen. Das heißt, auch hier heißt es, Pflegefachpersonen dürfen Leistungen der Anführungszeichen ärztlichen Behandlung, das sind natürlich keine Ärztliche dann mehr, wenn es die Pflege macht, im Rahmen der Leistung SGB-5-Kompetenz entsprechend erbringen. Die erforderlichen Kompetenzen habe ich genannt, die sind also nicht nur im Berufsrecht geregelt, die sind auch im Sozialleistungsrecht nochmal geregelt. Das heißt, das gilt auch im Rahmen der Krankenversicherung und später auch Pflegeversicherung. Warum ist das wichtig? Berufsrecht heißt, Sie machen einen Abschluss und dann wird staatlich festgelegt, was Sie deswegen dürfen. Das heißt aber nicht, dass es irgendjemand bezahlen muss und auch keine Sozialversicherung. wenn das im SGB V drinsteht, was sie, das, dann, also alles, was im SGB V geregelt ist und im SGB XI, bedeutet, dass es auch einen Rahmen dafür gibt, was, wie das im Rahmen der Versorgung erbracht wird und auch dann abgerechnet werden kann. Das fügt sich eben dann in diesen Rechtsrahmen ein. Denn es nützt ihnen nichts, wenn sie was zwar theoretisch dürfen, aber es dafür keinen Rahmen gibt. Ja. Insofern sind es zwei verschiedene Perspektiven. Muss man immer beides regeln, werden sie misstrauisch, wenn nur eins geregelt wird. Ganz wichtig und auch ganz jetzt für diese Perspektive hier, ist nochmal das Thema pflegerische Diagnose. Das hatten wir, es war ein langer Diskussionsprozess auch noch im Rahmen dieses Gesetzgebungsverfahrens. Es war zunächst so, dass man davon ausging, dass eine Voraussetzung für die pflegerische Heilkundeausübung, und zwar der Bereich, der vormals Ärzten vorbehalten war, eine ärztliche Diagnose-Indikationsstellung voraussetzt. Dagegen sind auch die Berufsverbände und Kammern Sturm gelaufen und haben sich im Bundestag durchgesetzt. Und der Bundestag hat dann, und die Abgeordneten haben gesagt, das sehen wir auch kritisch. Wir wollen, dass das auch anders möglich ist. Es gibt Situationen und Fallkonstellationen, und die können wir gar nicht alle abschließend mit einem Gesetz regeln, wo es auch ausreicht, dass eine Pflegefachperson aufgrund ihrer eigenen Feststellungen zu der Erkenntnis kommt, dass eine Maßnahme, die vormals Ärzten vorbehalten war, ausgeübt werden muss. Und das ist, verbirgt sich hier hinter dem Begriff pflegerische Diagnose. Und ich habe da beim Deutschen Pflegetag die Rückmeldung bekommen, da hätte man auch Indikationsstellungen nochmal zuschreiben müssen. Das haben wir mal so ein bisschen mitnotiert schon. Und werden das nochmal prüfen, ob man das vielleicht nochmal dann konkretisieren müsste im APN-Gesetz. Wichtig auch, weil wir jetzt hier auf dem Krankenhaustag sind, dass es jetzt auch ein, neben dieser Konkretisierung der Aufgabenbereiche, die vertraglich erfolgen werden, im Bereich der vertragsärztlichen Versorgung, daran anknüpfend in der Langzeitpflege und Krankenhausversorgung, gibt es eigene Verträge. Da wird geregelt, in welchen Fällen sozusagen ärztliche Diagnose, in welcher Fälle pflegerische Diagnose. Und wie das sozusagen das Ganze drumherum in der Versorgung passiert, müssen wir nicht im Einzelnen besprechen. Dazu gibt es die Möglichkeit von Folgeverordnungen, HKP. Und Erstverordnung war auch ein Thema, ist jetzt in diesem Gesetz noch nicht gekommen, aber man muss ja auch noch eine Perspektive für die Zukunft haben. Kommen auch schon zum Ende. Ich sehe Frau Meier etwas unruhig. Genau, wir haben das Thema Scope of Practice, hatte ich eingangs angesprochen. Wir wollen auch den Scope of Practice weiterentwickeln. Und auch hier. Es geht um eine sektorenübergreifende, das sind wir beim Stichwort, Beschreibung pflegerischer Aufgaben auf der Grundlage vorhandener Kompetenzen, die entwickelt werden soll. Und das Modellvorhaben dazu ist finanziert bis, glaube ich, 2029, wenn ich es richtig im Kopf habe, oder 2030, bin ich nicht ganz sicher. Und das soll dazu dienen, eben einmal diese Beschreibung zu haben und auf der Basis auch politisch sozusagen gucken zu können und auch fachlich, was wären dann vielleicht noch weitere Bereiche, die jetzt noch nicht geregelt sind, weil wir hatten gesagt, es gäbe auch Lücken, ja, genau. Vielleicht kann man diese Lücken darüber füllen, weil dann hat man eine fachliche und argumentative Grundlage auch für dieses Thema. Das ist, glaube ich, auch ein sehr wichtiger Entwicklungsschritt auch für die Pflege in Deutschland. Und die ist dann auch zu berücksichtigen zukünftig, diese Grundlage, nämlich sowohl bei den Verträgen, die ich eingangs genannt hatte, die im Recht das auch konkretisieren, die Aufgaben, aber auch, und das ist ein ganz wichtiger weiterer Entwicklungsschritt, das BMG hat die Pflicht, in ein paar Jahren, wenn das Scope of Practice entwickelt ist und verschiedene Evaluationen auch stattgefunden haben, zu prüfen und zu berichten, wie hat sich diese Befugniserweiterung entwickelt? Ist das so angekommen in der Praxis wie gedacht oder sind da Lücken? Kann und muss es weitergedacht werden? Und da wird das Scope of Practice auch zu berücksichtigen sein und eine ganz wichtige Rolle spielen, weil das natürlich dann so ein bisschen die Richtschnur auch ist für so eine fachliche Bewertung. Das heißt, wir können uns freuen auf Zukunftsperspektiven in dem Thema. Und jetzt starten wir erstmal. Und jetzt haben Sie, sagte jemand, viel, viel Arbeit liegt jetzt bei Ihnen. Also auch den Berufsverbänden und den Kammern und allen, die da mitarbeiten, diesen Scope of Practice zu entwickeln, diese Themen in die Praxis zu tragen, die Befugnisse einzufordern. Ja, auch, das ist, glaube ich, auch wichtig. Und ja, ich freue mich, das auch weiter begleiten zu können und auf diese Veranstaltung und Rückfragen.
Liebe Frau Hoffer, dass Sie wirklich in diesem Tempo diesen komplexen Teil uns hier vorgestellt haben. Nochmal wirklich ganz herzlichen Dank. Wir könnten einen halben Tag mit Ihnen verbringen und zu diesen Gesetzen miteinander sprechen über die Auswirkungen in die Praxis. Und ich glaube aber, das, was uns allen klar wird, wir brauchen diese gesetzlichen Entwicklungen, damit in der Praxis Versorgungsstrukturen sich anpassen. Ohne diese geht es nicht. Und da sind wir sehr dankbar, dass der Dialog mit den Berufsverbänden hier und Kammern so ein guter ist mit Ihnen in Ihrem Referat, dass das, was Praxis aus der Praxis einbringt, tatsächlich Gegenstand wird in gesetzliche Entwicklung. Also nochmal vielen Dank, dass das gelungen ist. Wir gehen weiter mit unseren Experten hier, Pflegefachexperten auf dem Podium. Es geht immer noch um das Thema sektorenübergreifende Versorgung.
Ganz genau. Und bei Dreiklang komme ich gar nicht dazu, erstmal Jens Albrecht das Wort zu erteilen, auch wenn wir Dreiklang in einem anderen Bereich sehen. Aber möchtest du ergänzen, erwidern, eine Gegenrede? Also die Sicht von dir und der Pflegekammer würde uns ja auch nochmal ganz brennend auf der Seele liegen.
Ja, vielen Dank, Carsten. Ich habe mich gefragt, was ist im Jahre 2035 eigentlich? Weil das ist ja quasi der Aufhänger gewesen. Und ich habe festgestellt, ich bin dann immer noch Babyboomer, ich bin dann Golden 70 Man. So, ja. Und ich erwarte dann tatsächlich, dass eine nahtlose digitale Integration erfolgt ist, die EPA also funktioniert und zudem ein digitales Kommunikations- und Datenstatuswesen existiert, sodass ich problemfrei in Kontakt stehe mit einem regionalen, ambulanten, interdisziplinären Zentrum, welches natürlich pflegefachlich geführt wird. Dafür brauchen wir die Community Health Nurse und deswegen heißt das Zentrum in meiner Kommune auch EZZ, Elena Tageszentrum. Ja, so als Vorreiterin dieses Berufsstandes ist das ganz wichtig. Und ich trage Wearables, die für mich sehr wichtig sind, weil ich unter Bluthochdruck leide und Elena dann sofort weiß, wenn das bei mir zu entarten droht, wann sie mich anruft und sagt, pass mal auf, jetzt musst du mal wieder, ne, so. Das sind für mich wichtige Dinge und dafür brauchen wir natürlich eine systematische Ausbildung, ein systematisches Studienwesen für APNs und wir brauchen natürlich, um überhaupt diese Stellen besetzen zu können in jeder Kommune, in jedem Viertel, in jedem Dorf, eine Vielzahl von Community Health Nurses, die eben auch finanziert sind. Und ich erwarte im Jahr 2035, dass dieses ewige Gezerre von Partikularinteressen, was wir im Augenblick noch haben, dann überwunden ist, weil ich möchte als Babyboomer dann gut versorgt sein. Und ich danke allen, die in diesen 10 Jahren dann kompetent und auch selbstlos an manchen Stellen unter Einschränkung der eigenen Freunde daran mitgearbeitet haben, dass diese Finanzierung im Gesundheitswesen tatsächlich grundlegend reformiert ist. Und das ist die große Herausforderung aus meiner Sicht.
Ganz herzlichen Dank, lieber Jens. Auch nochmal herzlichen Dank, Frau Hofer, für die Eingangsworte. Sie haben gesagt, wir haben viel zu tun. Jetzt hat der Babyboomer gesprochen, ohne dass ich dich jetzt in eine Generation einsortiere. Ich kann nur ins Fettnäpfchen treten, wenn ich jetzt über das Alter sage. Aber ich darf sagen, du bist die jüngere Generation. Jetzt hast du den Gesetzgeber, der sagt, es ist viel zu tun. Du hast den Babyboomer, der gut versorgt sein möchte. Du engagierst dich, du bist im DBFK. Aber was machen wir denn jetzt daraus und wie siehst du es bis 2035, liebe Lina?
Also ich bin 2035 noch nicht mal 40.
Um dieses das hast Rätsel du jetzt aber klären. Selber raus, ich habe nicht
das
gefragt.
Das habe ich jetzt selber gesagt. Genau, also ich sehe das auch so, dass ich scheinbar viel zu tun habe in den nächsten Jahren, wenn ich das jetzt mal noch auf die Generation so beziehen darf. Ich sehe es 2035 so, dass wir da nur vorankommen, wenn wir tatsächlich nicht mehr nur über SGB-11 und SGB-5, sondern auch die anderen Sozialgesetzbücher reden. Wir haben so hochkomplexe Situationen von unseren Patienten, dass sie auch in den anderen Sozialgesetzbüchern verortet sind. Wenn wir noch von Familien sprechen, dann kommt da noch das SGB-8 mit dazu. Sie sind in SGB-9, sie sind im SGB-12. Also ich arbeite inzwischen in der ambulanten Pflege und ich kenne viele Patienten, wo wir immer wieder überlegen, erhöhen wir hier die Sozialleistung oder müssen wir hier eigentlich mit dem Pflegegrad hochgehen, um zu schauen, wie wir das Ganze eigentlich leisten. Also das ist da definitiv eine Herausforderung und da müssen wir tatsächlich die Möglichkeit haben, den Menschen in seiner Lebenslage zu betrachten und mit dem Versorgungsbedarf, den er tatsächlich hat und nicht in welchem Sozialgesetzbuch wir uns hier eigentlich gerade aufhalten. Zum anderen, und das ist ja das, warum wir hier sitzen, ist dieses riesengroße Problem zwischen den Bruchstellen, wie ich es jetzt gerade gesagt habe, dass wir Pflege, Teilhabe, familiäre Versorgung gemeinsam denken müssen und da aber immer auch der Knackpunkt ist, dort wo die Verantwortung übergeben wird, wo Informationen verloren gehen, da kommt es dann, dass sich halt niemand mehr für diesen Gesamtprozess zuständig fühlt. Und auch da habe ich es in der Praxis erlebt, Patient mit einem geröteten, geschwollenen Bein sitzt zu Hause und wir als ambulanter Pflegedienst rufen dann den kassenärztlichen Notdienst und der weist ihn ins Krankenhaus ein. Der Patient landet in der Rettungsstelle, möchte dort aber nicht bleiben, sondern möchte gerne wieder nach Hause. Dann wird er nach Hause geschickt mit einem wunderschönen Entlassbrief, wo alles drin steht, was gemacht wird, aber ohne Medikamente. Seine Hausärztin ist in Ruhestand gegangen, die Vertretungsregelung ist irgendwie nicht geklärt. Und es fühlt sich keiner zuständig. Und der kassenärztliche Notdienst stellt keine Rezepte aus. So, logische Konsequenz irgendwie in der ambulanten Pflege. Der Patient muss wieder zurück ins Krankenhaus, obwohl er eine kognitive Einschränkung hat, damit aus seinem alltäglichen Umfeld wieder rausgerissen wird. Wo wir auch gleich zum nächsten Punkt wieder kommen, wie einfach es wäre an dieser Stelle, wenn wir als Pflegefachperson mit dem Entlassbrief, wo ja ganz klar draufsteht, welches Antibiotikum er bekommen soll. Es geht mir ja nicht mal darum, dass ich entscheiden möchte, welches Antibiotikum er bekommt, sondern es steht ja tatsächlich schon da, dass ich damit in die Apotheke gehen möchte und das auch bekommen möchte. Und all diese Herausforderungen landen aber am Ende ja dann bei den Kommunen. Die Kommunen sind das alles, die das tragen müssen, die das leisten müssen. Und da kommen wir ja zu dem, was Elena eigentlich schon so schön gesagt hat, dass da halt eine Community Health Nurse ein Ansatz ist, wie das ganze Problem angegangen werden kann. Und die Menschen wollen ja auch kommunal versorgt werden. Also aus meinen Beratungsgesprächen kenne ich ganz viele Patienten, die sagen, sie würden sich gerne viel mehr für ihr Gesundheitsbewusstsein, für ihre Gesundheitsförderung tun und scheitern einfach daran, dass ihnen kommunales Netzwerk fehlt, dass sie sagen, sie sind älter geworden, die Menschen um ihn herum sind gestorben, sie sind vereinsamt und sagen, ihnen fehlt jetzt jemand, der mit ihnen rausfährt. Ihnen fehlt der Grund und die Motivation, noch täglich ihren Spaziergang zu machen, um in Bewegung zu bleiben. Und genau dafür müssen wir es hinkriegen, dass wir in der Kommune ein Netzwerk schaffen und die Player und die Organisationen, die dort schon vor Ort sind, miteinander verknüpfen. Und genau, also Community Health Nursing ist da definitiv ein Ansatz, aber eine andere Lösung sehe ich da halt auch, dass die Pflege die Kompetenzen braucht und dass sie natürlich die Finanzierung braucht. Und jetzt wurde schon gesagt, dass es natürlich eine Finanzierungsidee gibt, wie sozusagen die heilkundlichen Leistungen abgerechnet werden. Aber ich finde es immer noch schwierig, wie wir darüber reden, dass pflegerische Leistungen abgerechnet werden, weil ich ja ganz klar fragen muss, ist unser Pflegeprozess, der als Vorbehaltsaufgabe ja auch schon so schön vorgestellt wurde, tatsächlich etwas, was wir in Leistung abrechnen können? Oder ist das nicht etwas, was wir eigentlich als Prozess abrechnen müssen? Wie finanzieren wir denn die Beziehungsgestaltung, der Beziehungsaufbau, der so ein essentieller Teil in der Pflege ist? Wie finanzieren wir es denn, wenn ich mit der Apotheke telefonieren muss, um zu klären, dass mein Patient wieder neue Medikamente bekommt? Wie finanzieren wir es denn, wenn ich den Arzt anrufe, um zu klären, wie wir die Versorgung des Patienten optimieren können? Also das sind für mich ja trotzdem noch Fragen, die sehr offen sind und die noch nicht adressiert sind und die aber essentiell sind, um tatsächlich zu sagen, dass wir die Sektorengrenzen, die wir jetzt noch haben, irgendwie bewältigt kriegen. Also für mich ist da noch sehr viel mehr zu tun und ich glaube wirklich, dass wir ja den Mut darin finden müssen, dass wir tatsächlich über die Sozialgesetzbücher hinwegdenken.
Ja, vielen Dank, liebe Lina. Es macht mir Spaß, hier das zu hören, weil es sehr praktisch ist und dennoch systemrelevant. Also es ist wirklich genau immer auf den Punkt gebracht. Vielen Dank dafür, auch aus der Praxis. Ich habe hier nochmal geguckt in unsere Runde und ich habe sehr viel Verständnis gesehen, jetzt gerade. Lieber Thomas, du bist ganz, ganz lange in der ambulanten Versorgung und in sehr vielen politischen Gremien aktiv. Und wenn du jetzt, Lina hat, finde ich, den Ball sehr gut dir schon zugeworfen, wenn du jetzt nochmal sagen würdest, aus deiner Sicht mit der Erfahrung, die auch da ist, was wäre aus deiner Sicht jetzt vielleicht tatsächlich in den nächsten 10 Jahren, sind wichtige Schritte der Reformen, die notwendig sind, um Vereinfachung, Verbesserung in der Versorgung zu leisten und die Kompetenzen der Pflege, die da sind und sich weiter aufbauen, auch zu nutzen?
Ja, vielen Dank, waren Anmoderationen. Ich bin auch die Boomer-Generation. Und ich bin als erstes, glaube ich, dankbar, dass Lina, dass du so viel zu tun hast in der Zukunft, was wir hier gerade alles beschreiben. Aber Frau Hofer und du, ihr habt beide ein wunderbares Beispiel gegeben. Ich möchte aktuell berichten von Kassenverhandlungen am Dienstag. Das war gestern. Die AOK Nordost in Berlin hat uns erklärt, vor 3 Wochen haben wir ein Angebot gekriegt, das Ausfüllen einer Verordnung häusliche Krankenpflege wird mit unter 2 Euro vergütet. Keine Anfahrtspauschale, kein nichts. Und am Dienstag haben sie uns gesagt, sie ziehen das zurück. Sie finden, dass da gar nichts vergütet werden muss. Also ich will das einfach mal sagen, das ist die Realität. Und jetzt das, was wir brauchen. Ja, übergreifende Versorgung findet ja statt. Es ist nicht so, dass wir das Rad neu erfinden müssen. Aber wir müssen das neu justieren. Wir brauchen den Neustart, der da steht. Und insofern muss jeder, der in dieser Versorgung beteiligt ist, auf etwas verzichten. Das ist wie die Diskussion um Soziales. Jeder sagt, aber ich brauche eigentlich mehr Geld, obwohl ein bestimmtes Budget nur da ist. Eigentlich müssten sich alle an einen Tisch setzen und müssten sagen, was macht denn Sinn für den Patienten, der eigentlich im Mittelpunkt steht? Du kannst jemand sagen, der träumt da vorne. Ja, aber ohne Traum könnte man sowas nicht machen, auch berufspolitisch nicht. Und insofern muss man Berufsoptimist sein. Was wir brauchen als zweites ist eine Digitalisierung. Wir brauchen die Digitalisierung, die wirklich funktioniert. Ich glaube, dass wir über die elektronische Patientenakte, dass wir ganz viel mehr transparente das System bekommen, dass wir untereinander wissen, wer macht was, wo ist was geplant und so weiter und so fort. Voraussetzung ist allerdings, dass es dann auch funktioniert. Nicht nur was das WLAN anbelangt, sondern auch softwaremäßig, Cyberangriffe und so weiter und so fort. Im täglichen Handeln müssen wir umdenken. Wir müssen neue Denkstrukturen entwickeln. Und wenn ich das so sagen darf, das gilt eben auch für Kostenträger. Und da müssen alle, auch Leistungsanbieter, die Berufsgruppe, auch andere Berufsgruppen, einfach neu denken, nämlich den Patienten nochmal anders in den Mittelpunkt zu stellen. Wo sind seine Bedürfnisse? Und wenn ich das so kritisch sagen darf, wir müssen auch lernen, auch Patienten zu sagen, was nicht geht. Nicht nur sagen, was geht, sondern auch sagen, was nicht geht. Weil wir wecken Erwartungshaltungen von Patienten, die wir möglicherweise gar nicht erfüllen können. Und es macht auch keinen Sinn, wenn ein Arzt etwas verordnet und irgendeine andere Diagnose aufschreibt, nur dass der Wille des Patienten sozusagen umgesetzt wird. Das will ich jetzt nicht pauschal so stehen lassen, aber das gilt für alle von uns. Und die Digitalisierung wird da ganz viel Licht in das Dunkel bekommen. Was wir aber an erster Stelle brauchen, ist Engagement von jedem, der an seiner Stelle in Versorgung, in Forschung, in Verantwortung, im BMG, bei Kostenträger, wo auch immer ist. Wenn wir nicht im Kleinen anfangen, diese Dinge, die wir im Großen nicht lösen können, umzusetzen, nämlich die Welt positiv und nicht negativ zu sehen, werden wir das Große nicht schaffen. Ich will jetzt hier keine Predigt halten, aber ich halte das für wirklich ganz wichtig. Weil wir können nur verändern, was wir selber auch hinkriegen, was wir uns selber auch zutrauen. Und insofern, ja, Lina hat das wunderbar beschrieben, wir stoßen natürlich an Dinge. Letztes Jahr war ein heißer Sommer. Da hatten wir Patienten, die brauchten im Grunde nur Flüssigkeitssubstitution. Ja, aber eine IV-Zugang, also einen intravenösen Zugang, durften wir nicht legen. Da wurde als mir das Angebot einer Krankenkasse gemacht, schicken Sie den Patienten in die Rettungsstelle, der soll dort einen venösen Zugang kommen, jetzt kommt's. Und dann kann er nach Hause und dann können Sie die Infusion anlegen. Da sagt, das ist ja nur völliger Irrsinn. Wenn der schon einmal dort ist, kann er auch die Flasche Kochsalz bekommen. Das sind die täglichen Probleme, mit denen wir zu kämpfen haben. Und ich glaube aber, wenn wir uns besinnen und jeder so einen kleinen Sprung macht, werden wir es schaffen, auch sektorenübergreifend zu denken. Da müssen wir aber über Budgets reden. Da müssen wir wirklich alles auf den Tisch legen und den Patient, wie eben gesagt, in den Mittelpunkt stellen. Dann funktioniert das.
Also eine Predigt war es nicht, es sind einfach wahre Worte. Liebe Ulrike, wie siehst du es? Wir haben jetzt hier über die Gesetzgebung, die Kammer, die junge Generation, weise, warme Worte. Was könntest du uns da jetzt noch erhellend geben? Wo stehen wir 2035? Was wünschst du dir und was sind dir noch so für Gedanken im Verlauf gekommen?
Ich will gar nicht bis 2035 gehen, sondern ich bin entsetzt, wenn ich jetzt einige Nachrichten lese in Newslettern, dass beklagt wird, dass Altenheime Pflegeheime in Insolvenz gegangen sind oder Plätze reduziert haben und Patienten in Krankenhäusern bleiben müssen, die vorher selbstständig zu Hause gelebt haben, nach Akutereignissen, weil man sie nicht ins Pflegeheim verlegen kann. Und da fühle ich mich zurückversetzt in die Anfang, Mitte 80er Jahre. Anschlussheilbehandlungen gab es nur für Menschen, die noch im Berufsleben waren und wo es darum ging, über die Rentenversicherung Reha-Maßnahmen zu finanzieren, damit sie wieder gegebenenfalls ins Berufsleben können oder eben auch akut Reha. Bis dahin war es so, Patientinnen kamen als Bewohnerin zu uns in die Langzeitpflegeeinrichtung auf 3 Wochen nach einem Akutereignis, spätestens nach einem Apoplex oder nach schweren Unfällen mit Operationen auf der Trage im Nachthemd mit einem Plastikbeutel mit ihren Sachen und dann brachte irgendjemand noch aus der Wohnung was und die mussten sich damit abfinden und wir haben mühsam versucht, über Therapeutinnen dann Lebensqualität wieder zu schaffen. Und dann kam endlich Ende der 80er, Anfang der 90er Jahre im SGB V die Verankerung im Paragraph 40, medizinische Rehabilitation wird über das SGB V bezahlt. Und damit hatten tolle Leute wie in Hamburg, im Albertinen oder auch in Hofgeismar und an anderen Stellen Geriater gesagt, wir wollen geriatrische Rehabilitation als Komplexbehandlung und mit komplexen Teams. Und ich habe in Wiesbaden in einem Projekt 5 Jahre gearbeitet. Wir waren ein therapeutisches Team auf Augenhöhe. Wir haben miteinander immer wieder neu den Rehabilitationsprozess bezogen auf das, was vorwärts ging, besprochen. Und jeder wurde gehört, die Auszubildenden, die mit drin saßen, sagten auf einmal, wissen Sie was, wir haben da was beobachtet, haben wir gedacht, ist nicht wichtig. Aber mit all dem, was Sie jetzt hier erzählt haben oder was ihr erzählt habt, sage ich das jetzt. Und auf einmal änderte sich die Rehabilitationsentscheidung und das, was wir machten. Wirklich Hand in Hand gearbeitet und wir haben Verlängerungen gekriegt, bis auf eine Kasse, die immer sagte, uns interessiert nicht, ob Sie Pflegebedürftigkeit vermindern. Wir haben in der Krankenkasse kein Geld und unsere Pflegekasse muss dann halt zahlen, wenn die Pflegebedürftigkeit da ist. Wir haben über 80% der Menschen wieder nach Hause entlassen in die Selbstständigkeit. Und das scheint
irgendwie aus dem Blick geraten zu sein. Ich weiß, es gibt ein paar Akutgeriatrien oder Stationen in Krankenhäusern, aber die wirklich echte 111er-Einrichtung, die komplexe Rehabilitation anbietet, dass die in den Blick der Krankenhäuser gehört und da gehört das Entlassungsmanagement dazu, dass nicht der Mediziner, der sagt, ich entlasse übermorgen, die Sozialarbeiterin vielleicht noch guckt, wie ist es denn zu Hause und was muss beschafft werden oder es geht gar nicht zu Hause, sondern die Pflege mit sagt, die hat 24/7, ist die am Patienten, an der Patientin, wirklich echt Entlassungsentscheidungen treffen beziehungsweise Weiterbehandlung. Und da die Reha unbedingt in den Blick zu nehmen, ist mir ein ganz großes Anliegen, weil viele Menschen in die Selbstständigkeit wieder nach Hause können mit ambulanten Hilfen, mit dann auch Einzeltherapien, aber wirklich mit einer echten Verbesserung der Lebensqualität und Selbstständigkeit.
Wie gesagt, man kann aus der Vergangenheit lernen und eine ganze Menge rausnehmen. Ich möchte aber auch nochmal in eine andere Richtung schauen. Liebe Frau Hofer, Sie haben es vorhin gesagt, das APN-Gesetz, es wird kommen, so hoffen wir jetzt mal. Und Sie sagten, wir müssen noch an der Namensfindung arbeiten. Das haben wir heute schon ein paar Mal gehabt. Warum ist es denn ein Problem, die Sache so zu nennen, wie sie ist? Also Sie waren vorhin nicht da, deswegen wiederhole ich es nochmal. Die Engländer kennen Bratwurst und Kindergarten. Wir müssen es nicht ins Englische bringen. Und die Advanced Practice Nurse, Advanced Practice Nursing ist nun mal das, was es ist. Und wenn wir es international vergleichbar machen wollen, oder ist es jetzt was, wo ich vom Juristen lernen kann, mach's doch bitte einfacher.
Also ich glaube, da gibt es verschiedene Facetten und es ist auch, jetzt geht es auch weniger darum, was meine Meinung dazu ist, sondern mehr darum, es gibt eine Diskussion. Und es gibt die Diskussion ist, will man in Deutschland eine englische Berufsbezeichnung einführen und zwar unter dem Aspekt, verstehen das die Leute. Das finde ich auch einen wichtigen Punkt. Also wenn man sozusagen den Menschen, die versorgt werden, wenn man sich vorstellt, ich bin Advanced Practice Nurse und die erstmal fragen, was, ja, dann ist das vielleicht auch nicht so ein hilfreicher Ansatz. Ich verstehe das sozusagen als aus Sicht der Berufsgruppe total, dass man diesen Begriff nimmt. Und der ist ja auch weil er etabliert ist. Ich finde ihn auch schick, ja, persönlich, muss ich sagen. Ich würde mich, wenn ich das machen würde, beruflich auch gerne selbst so nennen, ja, muss ich ehrlich sagen. Tatsächlich ist aber, da habe ich aus Sicht der Politik da eben auch noch die andere Seite zu betrachten. Was ist mit den Patienten, verstehen die das? Das ist ähnlich mit der Community Health Nurse, ja. Ich finde, die Schwierigkeit dabei ist eine andere. Tatsächlich gibt es dafür überhaupt eine gute deutsche Bezeichnung. Denn wir hatten mal selber auch geschaut, in der Schweiz, da werden die dann Pflegeexperten, APN, glaube ich, genannt. Ist nicht berufsrechtlich geregelt, aber zumindest ist so eine relativ gängige Bezeichnung auch von den Berufsverbänden. Und das ist so ein bisschen das, auch die Niederländer arbeiten ein bisschen mit diesem Expertenbegriff, so, ja. Ich finde es immer so ein bisschen schwierig, weil wenn dann lese ich einen Zeitungsartikel, steht jemand, der Pflegeexperte XY, dann denke ich immer, ist das jetzt eine Berufsbezeichnung seit demnächst, ja. Wäre ja auch ein bisschen, ist ja auch nicht so ganz einfach. Also es ist nicht einfach, ja. Ich sag's auch mal ganz ehrlich, das ist keine einfache Diskussion und ich weiß auch noch nicht, wo wir da rauskommen, muss ich auch ehrlich sagen. Und wenn jemand eine richtig gute Idee hat, nehme ich die auf jeden Fall mit, ja. Aber ich weiß nicht, ob es da eine perfekte Lösung gibt. Vielleicht muss man irgendwie doch so einen Weg finden und das wäre aber zumindest fürs deutsche Berufsrecht, das sage ich jetzt nicht als Juristin, sondern nur, weil es mir auch die Juristen dann manchmal sagen, ein Novum, dass man da eine englische Bezeichnung mit reinnimmt. Da müssen wir auch mal gucken, ob wir dann auch alle anderen mit ins Boot kriegen, die damit mit dann zustimmen müssen. Das ist vielleicht einfach so ein bisschen zur Beschreibung der Situation. Ja, ich will nicht sagen, dass das die Lösung ist, sondern nur, dass es die Situationsbeschreibung und da werden wir irgendwie zu einer guten Lösung kommen müssen und ja, hoffentlich eine, die dann für alle passt.
Ich will auch gar nicht so lange bei Namens- und Gesetzgebung bleiben, aber lieber Jens, etwas, um da vielleicht auch nochmal die Brücke zu bauen. Es wurde ja gerade gesagt, wir müssen das so erklären, dass die Bevölkerung es versteht. Und wir müssten jetzt über viele Jahre erklären, was ist denn Pflege? Es ist nicht Tierpflege, Autopflege, Bodenpflege, sondern die professionelle Pflege macht sich über andere Sachen aus. Und wir haben andere Begrifflichkeiten. Frailty ist auch nicht einfach Gebrechlichkeit, das wissen wir aus der Pflegewissenschaft. Ist es nicht möglich zu sagen, lass es uns so nennen, wie es ist? Also Advanced Nurse Practitioner sind nun mal diese Bezeichnungen. Und ist es unsere Aufgabe, die Bevölkerung, die Presse und so weiter darüber aufzuklären, was das bedeutet? Zumindest einer findet es gut. Ist ja schon mal was.
Das ist insgesamt eine spannende Fragestellung. Und auch die Politik hat ja schon verschiedene Ansätze gezeigt, Berufsbezeichnungen zu adaptieren. Ja, also wenn ich in meine Urkunde schaue, da steht Krankenpfleger drin. Ja, so. Der Nachfolger ist dann Gesundheits- und Krankenpflegerin. Ja, jetzt sind wir bei der Pflegefachperson. Und möglicherweise ist es auch nicht das Ende der Fahnenstange. Die Frage ist, wenn ich quasi als Patient im Krankenhaus bin oder als Bewohner, Bewohnerin in einer Einrichtung, verstehen die Kunden oder verstehen die Pflegeempfangenden diese neue Berufsbezeichnung? Und dann ist die Frage, müssen wir das erklären, damit es quasi für uns klar ist, dass wir quasi die berufliche Sicht oder müssen wir einen Begriff finden, der quasi die Pflegeempfangenden verstehen? Das Problem bei jedem Begriff, den wir neu einführen, und davor steht das Ministerium wahrscheinlich auch, ist, es ist dann ja auch wieder ein neuer Begriff. Und dieser neue Begriff ist dann zwar deutsch, den kennt aber auch keiner. So, und dann ist die Frage, ist es nicht sinnvoller, dann bei dem Begriff zu bleiben, der eingeführt ist? Und dann bin ich wieder bei der Committee Health Nurse.
Und ich glaube, dann würden wir Krankenschwester auch nicht mehr hören, weil das kannst du dann nicht mehr in Analogie bringen, was in der Bevölkerung ist.
Also wir könnten hier, das sehen Sie, wir könnten hier lange uns auch miteinander unterhalten und wir würden uns nicht langweilen, weil es immer wirklich viele interessante Aspekte gibt. Aber wir wollen ja nicht nur alleine miteinander sprechen, wir wollen gerne auch mit Ihnen sprechen. Und deshalb wäre die Frage, ob es Fragen gibt Ihrerseits oder ob es Statements gibt, ob es Kritik gibt, die Sie dazu haben. Und da ist schon jemand, der auf jeden Fall ans Mikro geht. Liebe Vera, vielen Dank. Dann eröffnen wir mal die Diskussion gemeinsam. Bitte.
Ja, hallo. Vera Lux, Präsidentin DBFK. Ich habe zwei Punkte. Einmal, was die Begrifflichkeit angeht. Also ich finde den Vorschlag von Carsten Hermes sehr gut, nämlich bei der Begrifflichkeit zu bleiben. Und unsere Aufgabe ist es zu erklären, was wir tun, was unsere Aufgabe ist. Wir haben so viele medizinische Begriffe bei den Medizinern, die auch nicht alle ins Deutsche übersetzt werden, sondern es ist unser Auftrag, die Menschen aufzuklären und sie zu informieren, damit sie uns verstehen in der Fachlichkeit. Der andere Punkt, es geht ja hier über sektorenübergreifende Versorgung. Und wenn wir akademisch ausgebildete Pflegefachpersonen haben, dann ist ja die Frage APNs, CHNs. Wir bilden eine Expertise aus, die eben sehr, sehr wichtig ist. Die braucht relativ lange Zeit, bis sie erstmal vorhanden ist. Sie kostet auch Geld. Und ich finde es eben total schade, dass diese Expertise oft bisher ausschließlich im Akutbereich eben auch eingesetzt werden kann. Ich mache mal ein Beispiel. In einer Uniklinik hatten wir ein Projekt KMT Care. Dort haben Pflegefachpersonen transplantierte Patienten onkologisch betreut über 2, 3, manchmal 4 Monate. Dann wurden diese Patienten entlassen, sind aber immer noch sehr gefährdet, immungefährdet, Abstoßungsreaktion, Ernährung, viele andere Dinge. Und wir haben dann 2 Pflegefachpersonen ausgebildet, diese Patienten auch nach Hause ins ambulante Setting zu begleiten. Und das hat verschiedene Vorteile. Einmal ist die Expertise da, man kennt sich als Patient und auch die Höhen und Tiefen. Man hat eine hohe Expertise und man geht in den ambulanten Sektor und schaut, damit die Menschen doch möglichst lange gut klarkommen, auch in einer ganz anderen Rahmenstruktur. Und der Vorteil auf der anderen Seite ist, dass wenn die Kolleginnen dann wieder ins Krankenhaus kamen, eben gesehen haben, wie müssen wir eigentlich die Patienten noch besser auf die Überleitung in die häusliche Situation vorbereiten. Aber diese Modelle werden ja nicht finanziell im Leistungsrecht abgebildet, sondern muss sagen, okay, wir haben eine Person, die arbeitet im Krankenhaus, doch wird sie über das Krankenhausbudget, Pflegebudget abgerechnet. Und wir haben eine Person, die im ambulanten Sektor über eine andere Struktur abgerechnet wird. Und da sich nochmal Gedanken zu machen, wie kann man diese teure Ressource der Kompetenz von Pflegefachpersonen, die akademisch ausgebildet sind, dann später auch noch eher sektorübergreifend auch einsetzen und auch finanzieren. Also nur noch mal als Anregung in die Diskussion mitzunehmen.
Wichtiger Punkt, vielen Dank, liebe Vera.
Aber wir haben noch ein Statement, lieber Christian.
Genau, ich wollte mich einfach nur mal bedanken. Da vorne sitzt eine Person, die in 10 Jahren nicht mal 40 ist. Und der Titel ist Mut zum Neustart. Und ich weiß nicht, ob Neustart das Wort dafür ist. Ich glaube, es ist eher Mut zur Veränderung. Wir haben hier in diesem Saal sehr viele Menschen sitzen, die vorangehen und die tatsächlich Pionierarbeit leisten. Wir reden über das Thema Akademisierung in Deutschland einfach noch nicht lange und es sind sehr viele Menschen, die das zum ersten Mal machen. Auf der anderen Seite haben wir dann irgendwie Frank Weidner, der versucht, tatsächlich die Vorbehaltsaufgaben weiter voranzubringen. Das heißt, es bewegt sich ganz viel und ich möchte einfach mal vielen Menschen Danke sagen, die mit einer völligen Selbstverständlichkeit über ihren Beruf sprechen und über die Veränderung. Wir haben heute Morgen Lea Dürr gehört. Ich finde, das sind gute Beispiele, weil wir wissen auch, wenn wir morgen zurück in die Praxis gehen, dann sehen wir ein anderes Bild. Und wir sollten uns aber daran erinnern, dass es trotzdem möglich ist und dass es diese Personen gibt und an denen wir uns vielleicht auch ein Beispiel nehmen können.
Vielen Dank. Man kann nicht besser schließen.
Ja, das war die Podiumsdiskussion und ich glaube, es wurde eins ganz deutlich. Eine sektorenübergreifende Versorgung bedeutet, dass gemeinsam Verantwortung übernommen werden muss, anstatt parallele Strukturen aufzubauen. Für die Zukunft bedeutet das im Jahr 2035, Prävention, Regionalisierung und Interprofessionalität sollten die Schwerpunkte bilden. Aus meiner Sicht war das wirklich eine spannende Diskussion und ich danke euch fürs Zuhören.
Auf jeden Fall eine spannende Folge aus dem Deutschen Krankenhaustag. Wir hoffen, das hat euch gefallen. Bitte lasst uns einen Kommentar und ein Like da, wie ihr die letzten Folgen, auch die, so unsere Mitbringsel von Deutsche Pflegetag und den Deutschen Krankenhaustag fandet. Wir wünschen euch einen wundervollen guten Abend, einen guten Morgen oder eine gute Nacht. Bis demnächst. Tschüss.
Bis dahin. Tschüss.